Willkommen beim Studienabbruch-Podcast, jetzt Teil der Initiative Zweifellos. Entstanden im Projekt Queraufstieg führen wir die Gespräche in neuen Rahmen fort. Hier kommen Menschen zu Wort, die Studienzweifel, Ausstieg und Neuanfang aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erleben und begleiten. Lass dich inspirieren von echten Geschichten, persönlichen Erfahrungen und neuen Chancen.
Ein herzliches Willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge des Studienabbruch-Podcasts. Wir sind heute im neuen Jahr mit einer etwas anderen Geschichte am Start. Wir gehen es nicht klassisch an, keine Abbruchsbiografie im Programm, nein. Wir haben heute einen Experten hier uns in den Podcast geholt, der im Themengemenge Berufsorientierung, Ausbildung, berufliche Qualifizierung und Fachkräfte unterwegs ist. Er ist am Institut der Deutschen Wirtschaft als Referent für Fachkräftesicherung beschäftigt und betreut dort unter anderem das Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung, kurz KOFA. Im Namen dieses Projektes ist er auch heute bei uns im digitalen Studio. An der Stelle kann man noch sagen, nicht das erste Mal im Projektkontext. Wir hatten schon das Vergnügen, mit ihm bei einer Veranstaltung zusammenzuarbeiten. Es geht um Philipp Herzer. Grüß dich, Philipp. Schön, dass wir uns wiedersehen.
Hi Sven, ich freue mich.
Ich habe ja schon so eingestiegen und habe so viel gesagt. Stell dich doch mal kurz vor, mit wem haben wir es denn hier zu tun?
Vielen Dank für die Vorstellung, Sven. Du hast ja gerade gesagt, wir haben es hier heute nicht mit einer Abbruchbiografie zu tun. Das ist insofern nicht ganz richtig, dass ich doch das eine oder andere schon ausprobiert habe und auch ein paar Dinge abgebrochen habe. Ich sage ganz gerne, dass ich nicht nur aus einer wissenschaftlichen Expertise über Abbrüche und Berufsorientierung gut sprechen kann, sondern auch aus eigener Erfahrung ein paar Dinge mitbringe. Ja, im Erststudium bin ich Ingenieur für Foto- und Medientechnik. Okay. Da bin ich irgendwie hingekommen, weil ich davor mal Modefotograf werden wollte. Dazwischen war es auch mal der Regisseur am Theater. Und so bin ich in die Ingenieurwissenschaften gekommen. Habe irgendwann gemerkt, dass das mit der Technik mir liegt, aber nicht reicht oder mein Fokus mehr Richtung Menschen gehen soll und habe dann Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und durfte dann ja in verschiedenen Kontexten im Übergang Schule-Beruf arbeiten. Zunächst als Koordinator in einem MINT-Projekt im Rhein-Sieg-Kreis hier in der Nähe von Köln, wo ich Schulen und Unternehmen und andere Bildungseinrichtungen vernetzt habe. Und darüber bin ich dann ans Bundesinstitut für Berufsbildung gekommen, wo ich eine Stelle hatte, unter anderem eine Promotionsstelle. Also ich war auch mal Promotionsstudent. Du hast mich jetzt nicht als Herrn Doktor angekündigt. Das kommt, weil ich mein Promotionsstudium abgebrochen habe. Also ich habe zwar zwei Studienabschlüsse, aber den Doktor eben nicht. Und auch da habe ich mal wieder gemerkt, ja, abbrechen, das ist nicht ganz einfach. Da muss man genau hingucken und sich das überlegen. Und das macht emotional auch was mit einem. Schlussendlich bin ich am Institut der Deutschen Wirtschaft gelandet, hier in Köln, und arbeite als Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Das ist ein Projekt, was das Wirtschaftsministerium mal ins Leben gerufen hat aus der Idee, dass die Personalarbeit ein wichtiges Thema ist, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, und dass kleine und mittlere Unternehmen im Vergleich zu größeren weniger Ressourcen dafür haben, Personalarbeit zu betreiben. Wenn man an ganz kleine Betriebe denkt, ist da vieles in Personalunion beim Geschäftsführer. Und damit aber auch die Unternehmen, die da nicht diese entsprechenden Ressourcen haben wie die großen, gute Personalarbeit machen können oder unterstützt werden, dann gibt es das KOFA, was Ressourcen zur Verfügung stellt. Wir schreiben Studien, wir haben auch einen eigenen Podcast, wir sind aber auch wie hier, worüber wir uns sehr freuen, in anderen Podcasts unterwegs. Wir machen YouTube-Videos, wir machen Checklisten, die wirklich bei ganz einfachen Dingen anfangen, wie die Sitzordnung im Bewerbungsgespräch. Also wir sind da immer auf der Unternehmensseite unterwegs, aber interessieren uns deswegen natürlich auch total dafür, welche Zielgruppen gibt es denn, die interessant für Unternehmen sind, und wie können wir es den unterschiedlichen Gruppen auch vielleicht erleichtern, in einen Job zu kommen. Und insofern wissen wir auch, dass Studienabbrecherinnen eine total wichtige und interessante Zielgruppe sind.
Ja, wow. Danke für den Input. Also erstmal Gratulation. Das ist ja dann ein ziemlich erfolgreicher Abbruch gewesen bei dir in der Biografie. Erst Studium, dann die Promotion, jetzt aber bei einem wissenschaftlichen Unternehmen unterwegs letztlich. Das ist ja sehr beeindruckend. Um vielleicht hier den Kreis zu schließen, auch hier der Moderator, ich, Sven Marion, habe auch mein Studium abgebrochen. Ich war erstmal Betriebswirt und habe dann den Weg zur Politologie und Soziologie gefunden und sitze jetzt auch hier im Podcast. Also, die Message geht raus an alle Zuhörenden. Der Studienabbruch ganz offenbar ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es kann wunderbare weitere Wege danach geben und sich Türen öffnen. So, du hast jetzt einiges gesagt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ne? Also du kommst heute natürlich auch mit einer eher, ja, ich will nicht sagen unternehmerischen, betrieblichen Perspektive zu uns, aber hast natürlich durch den Projektkontext das ein bisschen im Blick. Also ne, es geht darum, genau, wie du schon gesagt hast, KMU, kleinere und mittlere Unternehmen, ja, in die Hand zu nehmen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber durch, wie du sagtest, ja, Ressourcen, ihnen an der Seite zu stehen, um letztendlich Personal, Nachwuchskräfte zu gewinnen, zu binden. Ne? Und da sagst du ja natürlich was, wo dann unsere Projekte so ein bisschen zusammenkommen. Da ist natürlich jede Zielgruppe, die in Frage kommt, interessant. Und die Studienzweifelnden und insbesondere die, die ja bereits abgebrochen haben, sind natürlich eine relevante Zielgruppe für die Leute da draußen. Jede dritte Person im Schnitt bricht ihr Studium ab. Ja? Das ist natürlich eine enorme Anzahl und man muss es dann so sagen, auch eine tolle Chance, eine Ressource für die, die abbrechen und vielleicht was Neues suchen, aber auch für die Unternehmen, die natürlich händeringend nach Fachkräften und Nachwuchskräften suchen. Ja, ich denke, heute kann das ja auch ein bisschen in diese Richtung gehen. Du hast natürlich jetzt auch die persönliche Einschätzung zum Studienabbruch dabei. Das macht die Sache natürlich ein bisschen greifbarer. Das finde ich gut. Ich habe auch natürlich mich ein bisschen durch eure Projektseite geklickt, also auch für die Leute da draußen www.kofa.de, wer sich da mal ein bisschen umschauen möchte. Und ihr habt ja eine eigene Unterseite zu den Studienabbrechenden, ne? Das habe ich gesehen und dann lasst uns doch da vielleicht auch mal starten. Warum sind oder sollten denn Studienabbrechende eine relevante Zielgruppe für Unternehmen sein? Mal ganz unabhängig davon, dass sie grundsätzlich natürlich Arbeitskräfte sein können.
Ja, also natürlich sind erstmal aus Unternehmenssicht alle jungen Menschen oder Menschen, die Lust haben, in ein Unternehmen zu kommen, zum Beispiel in eine duale Ausbildung, interessant. Wir haben jetzt gerade Anfang der Woche eine Studie nochmal veröffentlicht zum Thema Abbrüche in der Ausbildung. Auch ein großes Thema für Unternehmen, die ausbilden. Und dann kündigen die Azubis oder man versteht sich nicht. Und woran kann das liegen? Es gibt unterschiedliche Gründe. Großes Thema ist immer auch die Motivation der Auszubildenden. Und die Annahme ist, oder was wir so hören, ist, Studienabbrecherinnen sind hoch motiviert. Und das ist natürlich eine motivierte Zielgruppe. Wer will die nicht gerne haben? Ne? Gleichzeitig bringen die schon was mit. Die bringen auf jeden Fall die Voraussetzungen mit, die sie für ein Studium qualifiziert haben. Das heißt, man hat es schon mal mit einer relativ hochqualifizierten Zielgruppe zu tun. Auch total attraktiv. Und kann so ein paar Sachen voraussetzen, was man eben nicht bei allen jungen Menschen so voraussetzen kann. Gerade wenn es irgendwie, nehmen wir jetzt mal ein technisches Unternehmen, der jemanden findet, der die naturwissenschaftliches oder Ingenieurstudium abgebrochen hat, da kann man schon voraussetzen, okay, die Interessenlage ist irgendwie da und es werden irgendwie auch Fähigkeiten mitgebracht. Ja. Und das ist schon mal total interessant.
Ja, das stellen wir auch fest. Ne? Also man darf nie vergessen, Menschen, die ihr Studium abgebrochen haben, haben natürlich nicht den Nachweis über das erfolgreiche Studium, aber die waren ja ein paar Jahre im Studium unterwegs in der Regel. Ne? Die sind umgezogen, manche, die haben sich selbst organisiert, neue Wohnungen finden, sich einschreiben müssen. Das sind ja
alles. Ich wollte gerade sagen, die sind überhaupt ja erstmal an eine Hochschule gekommen. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht trivial, ne?
Ja, ja. Also das schult, also ne, Zeitmanagement, Selbstorganisation, das kaut ja einem keiner. Das Studium ist ja sehr viel selbstorganisierend ganz gemacht richtig. Und man muss sich da organisieren. Das zahlt natürlich auf die persönliche Reife ein. Ne, und die Kompetenzen. Und du hast es auch schon anklingen lassen, wenn die Leute da ein paar Module, ein paar Kurse mitgemacht haben, ja, das ist ja, die haben ja fachliche Berührungspunkte gehabt. Das hast du wunderbar betont, das sehe ich auch so. Hinzu kommen so Sachen wie Lernkompetenz, Präsentations- und Kommunikationsskills, das stellen wir auch gerne immer heraus. Das geht mit Studienabbrechenden einher. Du hast jetzt auch schon kurz die Unterschiede zu Auszubildenden gesagt. Hier würde ich gerne nochmal wegen der Motivation, hast du gemeint, das ist natürlich ein Grund bei den Studienabbrechenden, dass häufig das Bewusstsein, jetzt geht's um die Wurst, jetzt muss ich mich doch mal um was kümmern. Sind vielleicht noch andere Punkte, die dir ad hoc einfallen, die da relevant sind? Oder würdest du sagen, das ist insbesondere die Motivation, die da und die Kompetenzlage?
Die Motivation, die Qualifikation sind, ja, sind, denke ich, aus Unternehmenssicht tatsächlich so die Hard Facts, die am interessantesten sind. Aber ja, doch die Punkte, die du angesprochen hast, die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch ein Thema, wo Menschen, die ein Studium abbrechen, selbst vielleicht dazu neigen, zu negatives Bild von sich zu haben. Weil man hat ja was abgebrochen und eine duale Ausbildung hat den einen attraktiven Faktor gegenüber einem Studium. Man muss sich nicht mehr so stark selbst organisieren wie im Studium. Und trotzdem ist das gefragt. Und vielleicht hat man das Gefühl, wenn man dann ein Studium abbricht, ich bin da gar nicht so gut drin. Aber es ist ja immer eine Frage des Maßstabes und was man selbst braucht. Und in der Regel, wenn man ein bisschen studiert hat oder überhaupt an eine Hochschule gekommen ist, dann hat man schon ganz schön viel geleistet, genau wie du gerade beschrieben hast. Und das auch richtig einzuschätzen, das kann ein sehr schönes Erlebnis sein, wenn man dann in eine Ausbildung geht und merkt, wow, ich kann ja schon ganz schön viel. Man kriegt natürlich in der Ausbildung da auch dann unmittelbare Rückmeldung von Menschen, mit denen man arbeitet, weil es eben ein anderes Verhältnis ist als ich, da vorne steht Prof, aber auf die Rahmenbedingungen gehen wir vielleicht später noch ein bisschen ein, also weiter zu der Attraktivität der Zielgruppe. Könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die ein Studium abbrechen, das in der Regel unterschätzen, ihre Attraktivität für Unternehmen, weil in der Selbstwahrnehmung, gerade ein Abbruch ist auch immer mit negativen Gefühlen verknüpft. Auch wenn es eine große Befreiung ist, ist es was ein Stück weit, kann man glaube ich sagen, stigmatisiert ist. Und was uns selber da betroffen macht. Und dann sind wir sozusagen aus der psychologischen Perspektive, sind wir nicht so gut darin, das irgendwie positiv einzuordnen. Und da kann ich alle nur ermutigen, die an so einem Punkt stehen, zu sagen, unterschätzt euch nicht, was ihr schon mitgenommen und gelernt habt. Selbst wenn ihr keinen einzigen Schein gemacht habt, wenn ihr in den Vorlesungen gesessen habt und an die Hochschule gekommen seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon einige Dinge mitgenommen, die ihr jetzt noch nicht sehen könnt. Ihr werdet es später merken.
Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen, was so Tipps, Tricks und Ratschläge vielleicht sind, die du den Zuhörenden mitgeben kannst. Dann lass uns doch, du hast jetzt schon angesprochen, die Unterschiede, akademische, duale Berufsausbildung, ne, beides sind Ausbildungswege, aber ganz unterschiedlich in der Ausgestaltung. Duales Studium hat natürlich auch betriebliche Verknüpfung von Theorie und Praxis. Ne? Man muss sich immer vergegenwärtigen, ein Studium ist in der Regel sehr theoretisch und abstrakt, während eine Ausbildung natürlich viele theoretische Momente auch hat, deutlich an das betriebliche und praktische Arbeitsfeld geknüpft ist. Aber du hast es eben auch gesagt, die Rückkopplung von Kollegen. Also meine Frage, bevor ich alles hier erzähle, wie ist das denn, welche Unterschiede siehst du noch betrieblich versus Studium, also betriebliche Ausbildung versus Studium. Warum kann das für Studienabbrechende und Zweifelnde interessant sein oder vielleicht sogar besser geeignet in manchen Fällen?
Ich bin ja habe mich viel mit dem Thema berufliche Orientierung befassen dürfen und da steckt ja das Wort Orientierung drin. Und das ist ja, wir Menschen bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit, die gar nicht, wir haben natürlich irgendwelche Messsysteme, die sich in Schulnoten oder Noten in der Ausbildung oder im Studium ausdrücken und trotzdem bilden sie immer nur irgendwie das Set von Fähigkeiten und das Matching mit den Erfassungssystemen, den Prüfungssystemen ab. Wir bringen also ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit und unterschiedliche Menschen funktionieren oder passen unterschiedlich gut zu unterschiedlichen Umgebungen, in denen man lernt und arbeitet. Und es gibt eben Menschen, die sich sehr gut selbst organisieren können und insbesondere sich auch selbst Stress und Druck erzeugen können. Die wissen, okay, im Idealfall fängt man am Anfang des Semesters an, immer in den Vorlesungen mitzuschreiben und den Stoff direkt nach der Vorlesung am besten nochmal zu rekapitulieren. Ich war an der FH damals, da gab es auch richtig so Hausaufgaben und so, das war noch ein bisschen schulischer, das kam mir entgegen. Da war relativ viel Struktur drin, dass man dann immer alles nacharbeitet und immer up-to-date ist, so dass man im Idealfall für die Klausur ja fast gar nicht mehr lernen muss, weil man ja die ganze Zeit schon wusste, dass man das Stück für Stück alles immer so weit lernen muss, bis man so gut kann, dass man es in der Prüfung wiedergeben kann. So der Idealfall. Das machen die wenigsten, aber es gibt die Menschen, die können das. Und die können das auch, ohne dass das besonders anstrengend für die ist. Also natürlich die sind dann sehr diszipliniert. Und dann gibt es Leute, für die das total schwierig ist, die vielleicht am besten, ich bilde jetzt mal so zwei völlige Stereotypen ab. Ja. Ne? Also einfach, um es möglichst deutlich zu machen. Da gibt es vielleicht Leute, die bei der Feuerwehr oder bei der Bundeswehr am besten aufgehoben werden, weil da so klare Hierarchien vorherrschen und sofort Rückmeldung kommt, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, läuft oder läuft nicht, um sich zu orientieren. Also so stelle ich es mir vor. Das ist diese zwei Pole, die ich jetzt so beschreibe, von wie stark kann man sich selbst organisieren. Das ist nichts, wo man sagen kann, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Es ist unterschiedlich. Ja. Und Es ist eigentlich, das ist meine persönliche Meinung, wünschenswert, in ein Umfeld zu kommen, wo die Dinge einem Freude machen und einem es leicht fallen. Weil Dinge, die uns leicht fallen, wo wir schnell Erfolgserlebnisse haben, die machen uns Freude. Und Freude, dieses Zusammenspiel daraus, das ergibt intrinsische Motivation. Ich habe da einfach selbst Lust, das zu machen. Es macht mir Spaß, ich habe ein Erfolgserlebnis, kriege schnell die Rückmeldung. Manche Menschen können auf diese Rückmeldung oder Belohnung, wie man sagen könnte, aus der psychologischen Perspektive, länger warten. Die können ganz langfristig planen und wissen, dass sie, wenn sie die Belohnung, die Klausur am Ende des Semesters mit einer 1 bestehen, haben wollen, dass sie jetzt schon anfangen müssen am ersten Tag. Und es gibt aber auch Leute, die erst kurz vor der Klausur merken, oha, jetzt muss ich loslegen. Das kann auch für viele funktionieren. Es gibt auch die Leute, die damit die 1 schreiben. Die Frage ist immer, hat man Lust und ist es schön, ja, sich so anzustrengen, oder ist es nicht vielleicht schöner und ist man nicht vielleicht auch erfolgreicher auf einer Schiene, die besser zu einem passt? Und da wäre eine betriebliche Ausbildung, die duale Ausbildung, ein Feld, wo man eben unmittelbar im Betrieb arbeitet und mit einem Ausbilder, einer Ausbilderin unmittelbar jemanden hat, der auf der betrieblichen Seite für einen zuständig ist und Rückmeldung gibt. Und das kann für viele Menschen ein förderlicheres Arbeitsumfeld sein, wo man schnell an Dinge Haken dran kriegt, was immer eine kleine Belohnung ist, was uns immer ein bisschen zufrieden macht und eben einfach eine andere Sache ist als das, was wir im Studium erleben.
Auf jeden Fall. Also ich fasse kurz zusammen. Es ist letztendlich eine Typfrage. Es ist nicht besser oder schlechter, richtig oder falsch, sondern es ist eine Typfrage, was das richtige Ausbildungsvehikel ist. Gehe ich voll mit, ja. Es gibt natürlich auch so Dinge, ne? Manchmal studieren die Leute auch einfach das falsche Thema. Es ist nicht immer nur die Struktur. Das gibt es natürlich
ganz
auch.
Richtig.
Aber man hört natürlich häufig, dass Menschen, die auch wirklich, wo man merkt, die haben kognitive Power, die einfach mit der Selbstorganisation vielleicht nicht ganz so klar kamen und dann in einer Ausbildung oder in einem Betrieb wirklich aufgehen. Also auch diese Gespräche habe ich schon geführt, beispielsweise auch im Kontext eines dualen Studiums. Das ist natürlich dann trotzdem nochmal was anderes, weil man muss ja trotzdem studieren. Es ist aber vielleicht ein bisschen eingerahmt. Aber ja, auf jeden Fall, Typfrage. Das halten wir mal so fest.
Und vielleicht, um das auch noch zu ergänzen, das ist auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ne? Nur weil das jetzt gerade besser passt, heißt das nicht, dass das immer so sein wird. Wir verändern uns, wir sind lernfähig. Ja. Und das heißt nicht, dass einer oder eine, die im Studium ganz glücklich ist, nicht später nochmal das Gefühl hat, mir fehlt irgendwie das Praktische. Ne? Ich möchte irgendwie diese unmittelbare Rückmeldung, weil man auch in akademische Jobs geht später mit einem akademischen Abschluss, in denen das vielleicht auch weiter so bleibt. Ne? Genau. In denen man, also ich schreibe jetzt hier Studien, da braucht man immer einen ziemlich langen Atem, bis man eine Rückmeldung kriegt. Deswegen finde ich so Gelegenheiten wie ein Podcast oder ein Vortrag auf einer Bühne immer gut, weil da kommt eine Rückmeldung immer ganz unmittelbar. Aber für den Großteil meiner Arbeit brauche ich den langen Atem. Und wenn man eine Person ist und merkt, das liegt mir nicht so, dann ist das vielleicht auch in der beruflichen Perspektive nicht so attraktiv. Aber man kann sich auch verändern. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist immer, eine Frage, was ist jetzt gerade? Man hat ja nur die Zukunft vor sich und sollte doch schauen, dass man sich's nett macht, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Und was du auch sagst, der Wechsel nicht in Stein gemeißelt in alle Richtungen. Ne? Mit einem akademischen Abschluss kann man in die Ausbildung oder in vielleicht praktischere orientierte Tätigkeiten wechseln, aber auch in die andere Richtung. Eine Ausbildung hindert einen nicht daran, vielleicht noch ein weiteres folgendes Studium dann anzugehen. Auch das gibt es. Wir hatten hier vor ein paar Monaten mal eine Dame hier im Podcast, die hat ihr Studium abgebrochen, hat eine Ausbildung gemacht und dann festgestellt, meine Güte, ich will doch irgendwie lieber wieder zurück in das Akademische und ist jetzt Professorin an einer Universität. Also Durchlässigkeit, Neues probieren, aber auch ehrlich zu sich sein. Ich glaube, das ist etwas, das nehmen wir jetzt mal an dieser Stelle so mit. Das finde ich gut. Und du hast jetzt auch schon was gesagt vorher, Stigmatisierung, ja, also wir nennen es ganz gerne Tabuisierung des Themas Studienabbruchs. Damit haben wir natürlich jetzt schon eine Stoßrichtung, aber wie schätzt du denn die gesellschaftliche Perspektive auf Studiumsabbruch ein?
Kurz ein Hinweis. Auf www.studienzweifel-los.de findest du kostenfreie Informationen rund um das Studienabbruchsthema, für dich passende Beratungsstellen und an dir interessierte Unternehmen. Die Initiative Zweifellos begleitet dich dabei.
Ja, ich bin jetzt doch schon einige Jahre in so einer Bubble unterwegs, wo die berufliche Bildung ganz stark im Vordergrund steht. Und ich auch Menschen erlebe, ich denke gerade an jemanden, den ich auf einem Vortrag bei einer IHK in Süddeutschland getroffen habe, der selbst ein ökonomischen, akademischen Abschluss hat, der mir ganz stolz erzählt hat, dass seine Kinder in der beruflichen Bildung sind und nicht in der akademischen. Mein Eindruck ist aber, dass das eher die Ausnahme ist. In den Köpfen gibt es schon eine Hierarchie von akademischer und beruflicher Bildung. Das sehen wir auch in Qualifizierungsrahmen. Die werden sozusagen in eine Hierarchie über die berufliche Bildung gestellt. Und es sind die höheren Bildungsabschlüsse. Und so ist, also wenn wir jetzt von einem Studienabbruch sprechen, der dann zu einem der Aufnahme eines anderen Studiums führt, ist was anderes. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, jemand wechselt dann in die berufliche Bildung, ist mein Eindruck, dass es schon noch durchaus gesehen wird als ein Wechsel auf eine einfachere, weniger wertige Alternative, was natürlich total oder aus meiner Sicht total irreführend ist. Weil, wie ich eben schon sagte, es um die Passung geht und darum, ja, was hat man von einem Studium, das man nicht erfolgreich bestreitet und in dem man sich quält und wo man später an einen Job mitgeht, in dem man nicht zufrieden ist, was ganz schnell dazu führen kann, dass man dort auch nicht erfolgreich ist. Und das haben Studien zur beruflichen Orientierung deutlich gezeigt, dass wir uns weniger daran an unseren persönlichen Überzeugungen orientieren, als vielmehr an dem gesellschaftlichen Bild. Was uns prägt, ist eher die Vermutung, was denken andere darüber, was ich mache. Die wichtigste Gruppe eigentlich sind unsere Eltern. Das prägt uns ganz stark bei der Berufswahl und das ist auch das, was Druck erzeugt. Das Gefühl, vielleicht enttäusche ich meine Eltern damit oder die reagieren da nicht positiv drauf. Das sind nicht die Dinge, die unsere Eltern aussprechen. Also es gibt ja viele Eltern, die sagen, egal was du tust, wir unterstützen dich dabei. Schon das ist keine positive Reaktion, ist sehr neutral. Und wenn ich als Kind das Gefühl habe, ich gehe zu meinen Eltern und sage, ich breche das Studium ab und die sagen, oh Mensch, was machen wir jetzt? Das ist schon schlecht. Das macht die Hürde schon ziemlich hoch.
Ja.
Wenn wir das Gefühl haben, die sagen, dann suchen wir was für dich, was besser oder kann ich dich dabei unterstützen, was Passenderes zu finden, ist ja wichtig, dass das zu dir passt, was du tust.
Ja.
Das ist eher eine positive Haltung. Aber wir fühlen eben, in der Gesellschaft ist ein Abbruch immer ein bisschen was von, schwingt mit, du hast es nicht geschafft. Du bist nicht gut genug, du bist nicht stark genug. Und das ist ein schwieriges Gefühl. Negative Gefühle und die Hürden, damit umzugehen, das sehen wir auch in anderen Feldern. Menschen vermeiden es immer mehr, sich negativen Gefühlen zu stellen. Da kommen diese Phänomene von Ghosting, also im Privaten wie inzwischen auch im Beruflichen her. Also bevor man in eine negative Konfrontation geht, einen Menschen, mit dem man gerade in irgendeiner Form von Liebesbeziehung ist, zu sagen, ich trenne mich von dir, blockiert man einfach die Nummer. Ne? Weil wir machen ja da auch nichts anderes, als negative Gefühle zu vermeiden. Mhm. Und sagen einfach, nö, dann mache ich jetzt was anderes, das muss ja keiner wissen. Deswegen kann es sein, man kann sich ja auch nicht so gut damit verkaufen, zu sagen, na, ich habe was abgebrochen. Gleichzeitig stelle ich aber auch fest, was ich mitkriege, und da sind Projekte wie Queraufstieg sicherlich ganz vorne mit dabei, ist auch ein Wandel da. Also wir sehen auch, dass in der Gesellschaft verstanden wird, ist es wichtig, das nicht so statisch zu sehen. Unternehmen haben das, glaube ich, schon früh verstanden, weil die schon lange wissen, dass Studienabbrechende eine richtig tolle Zielgruppe sind. Mhm. Dass es wichtig ist, da positiv mit umzugehen.
Ja.
Aber ja, gesellschaftlicher Wandel ist was sich sehr, sehr langsam vollzieht. Und deswegen kann man nicht oft genug sagen, es ist wichtig, was zu finden, was zu einem passt, damit man erfolgreich ist und damit man auch allen anderen auch als erfolgreich sehen.
Ja, Wahnsinn. Da hast du so viel angesprochen, auch ganz interessant, dass du die Parallele da ziehst zu einer Liebesbeziehung. Ne? Klar, man ghostet. Interessant, ja, aber so ist es, ne? Also man möchte die signifikanten anderen nicht enttäuschen und die Eltern sind, wie du schon sagtest, eben wichtig. Und ja, nehmen wir hier so mit. Ich wollte nachher noch deinen Ratschlag abfragen für Leute, die sich gerade in einer Situation befinden, wo sie zweifeln oder das Studium vielleicht abgebrochen haben. Ich glaube, an der Stelle können wir schon sagen, das war gerade schon ein erster Tipp oder ein Ratschlag. Auch wollte ich fragen, was deines Erachtens Studierende hemmt eigentlich einfach eine Veränderung hinsichtlich ihrer Ausbildung anzugehen. Und ich finde, das hast du gerade auch schon ganz wunderbar erklärt. Dann springe ich zum nächsten Punkt.
Aber da würde ich vielleicht auch was ergänzen. Weil,
ja, hau raus.
Also was hemmt Menschen, so eine wichtige Veränderung sehr starke Veränderung anzugehen, ist erstmal einfach Veränderung. Wir Menschen mögen Veränderungen nicht besonders gerne.
Gewohnheitsfehler,
Und besonders dann, wenn es darum geht, in ganz neue Umfelder zu gehen. Und es ist so, wenn wir aus einem akademischen Elternhaus kommen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass unsere Eltern auch viele Akademikerinnen kennen. Und es kann sein, dass wir noch nie mit Menschen aus der beruflichen Bildung privat oder die eine berufliche Bildung genossen haben, privat zu tun hatten. Bei mir zum Beispiel war das tatsächlich so, mit einer Ausnahme. Im Freundeskreis meiner Eltern gab es eigentlich nur Akademikerinnen. Das waren die Studienfreunde meiner Eltern. Das ist jetzt bei mir auch so. Mein Freundeskreis rekrutiert sich hauptsächlich aus meinen Studienfreunden. Und so kannte ich berufliche Bildung. Im Prinzip, ich kannte die Leute in Läden, die Berufe ausüben, mit denen ich in Berührung war. Es waren aber keine Menschen, die ich privat kannte. Und Berufsschule, das war für mich das Schulgebäude gegenüber von unserem Gymnasium, wo irgendwie ja die Leute gearbeitet haben, die irgendwie schon mit der Mofa oder mit dem Auto zur Schule kamen. Aber mit denen geredet haben wir nicht. Wir haben die so ein bisschen, man hat so von der einen Raucherecke zur anderen, was es früher noch gab, rüber geguckt und sich so ein bisschen beäugt. Aber das waren meine Berührungspunkte mit der beruflichen Bildung. Ja. Was für großartige Bildungseinrichtungen berufliche Schulen sind, habe ich erst gelernt, als ich in der MINT-Förderung Bildungseinrichtungen und Unternehmen vernetzt habe. Da bin ich in Berufsschulen reingegangen und da war ich vorher schon an der FH, ich war da schon studierter Ingenieur und bin in Berufsschulen, in technische Berufsschulen gekommen und habe gedacht, Wahnsinn, also die Werkstätten hier sind besser ausgestattet als manche von den Laboren an der FH. Und die Leute hier, was die für Projekte machen und was die für Sachen bauen, Wahnsinn, das wusste ich nicht. Ein ganz fremde Gefilde, da wissen wir überhaupt nicht, uns zu orientieren. Wenn wir ins Studium gekommen sind, dann haben wir wahrscheinlich Abitur gemacht und kennen wahrscheinlich in unserem Freundeskreis sehr viele Abiturienten. Und wir sind alle dann gleichzeitig irgendwie losgelaufen und haben uns Studienplätze gesucht. Die Mehrheit von uns. Wahrscheinlich, wenn man auf dem Gymnasium ist, spricht die Statistik dafür, dass die Mehrheit ins Studium geht. Und dann hat man sich miteinander unterhalten. Alle haben so ein bisschen was Ähnliches gemacht. Oder klar, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die in die Ausbildung gehen. Das hat man vielleicht auch mitgekriegt. Aber man ist so diesen Weg gegangen und hat jetzt in seinem Umfeld andere Menschen, die studieren. Und man bricht eben auf in ganz neue Gefilde. Und diese Fremdheit in, ja, ich habe noch nie, wie ist denn das in der Firma arbeiten, habe ich mal ein Schülerpraktikum gemacht. Und wie macht man das denn überhaupt mit einer Ausbildung? Habe ich mich vielleicht noch gar nicht mit befasst. Ja. Das sind einfach große Hürden und es ist dann unter Umständen erstmal auf den ersten Blick bequemer, nichts zu verändern. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Hürde auch.
Ja, nehmen wir mit. Also die Peer Group zahlt mit ein in die Hemmnis. Ne? Man kennt es vielleicht nicht anders. Berührungspunkte, was Neues, Veränderung allgemein. Ich habe eben Gewohnheitstier gesagt, das hat mein Vater immer gesagt und ich finde, das stimmt. Man sträubt sich, egal bei was. Selbst wenn man die Wand neu streicht, an eine neue Farbe, muss man sich erstmal gewöhnen. Und das sind nur kleine Probleme im Leben. Und da ist natürlich ein Wechsel aus dem universitären Kosmos in eine neue Ausbildungsform natürlich eine ganz andere Kragenweite an Veränderung. Du hattest vorher noch gesagt, gesellschaftliche Perspektive, ne? Also Tabuisierung, die Erwartungshaltung der Eltern. Wir fassen hier zusammen, die Hemmnisse für Menschen, die im Studium unzufrieden sind und einen Wechsel herbeiführen wollen, sind, gelinde gesagt, nicht klein. Das sind ganz schöne Brocken, die man da für sich bewältigen muss. Hier geht mein Rat auch nochmal raus an die Zuhörenden da draußen. Wir im Beratungsnetzwerk Queraufstieg, ne, im Namen steht das Programm, wir möchten natürlich, dass ihr euch Unterstützung bei solchen Fragen sucht. Geht auf die Beratungskräfte da draußen zu, lasst euch beraten, lasst euch auch helfen. Viele Wege führen nach Rom und ich glaube, das lässt sich hier ganz wunderbar auch so sagen. Vielleicht an der Stelle, ne, wir haben jetzt über Hemmnisse, gesellschaftliche Perspektive, vielleicht nochmal die Erfolgsfaktoren auch nochmal rausholen. Was bedingt denn, du hast auch gesagt, du hast Erfahrung mit Ausbildungsabbruch, nun wenn jetzt Studierende, Studiumsabbrechende in einer Ausbildung möchten, was sind denn Erfolgsfaktoren, damit so eine Ausbildung auch gelingt und dass es vielleicht nicht erneut zu einem Abbruch kommt?
Also man muss immer unterscheiden dazwischen, ob jetzt die Unternehmen den Auszubildenden kündigen oder die jungen Menschen kündigen. Einer der häufigsten Gründe für junge Menschen zu kündigen ist, dass der Beruf, in dem sie ausgebildet werden, nicht der Wunschberuf ist. Und das ist natürlich ein großes Thema. Das hat mit Erwartungsmanagement zu tun. Das ist das, was viel untersucht wird, ist zu gucken, in welche Menschen, die ohnehin, sage ich mal, in eine Ausbildung wollen, die stehen ja auch vor der Frage, wie auch im Studium, kriege ich denn die Option, die ich mir ausgesucht habe? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein häufiger Grund für Frustration vermutlich, die dann dazu führt, dass die Ausbildung dann abgebrochen wird. Der Ausbildungsmarkt ist gerade günstig für Auszubildende, woanders doch noch in den Wunschberuf zu kommen, aber vielleicht auch einfach, weil man da unzufrieden war und dementsprechend auch nicht die Leistungen gebracht hat. Das Gleiche kann durchaus für Studienabbrecherinnen, der Weg, wie man da hinkommt, ist ja im Prinzip egal dafür. Nur da ist auch Erwartungsmanagement eine wichtige Frage. Und das ist sozusagen der Ratschlag in beide Richtungen für die Menschen in Ausbildung, wie auch für die Unternehmen und das Ausbildungspersonal, ist ja eine gute Vertrauensbasis zu finden, dass man solche Dinge besprechen kann. Denn viel ist machbar, wenn man nur darüber spricht. Wenn man die Dinge, die einen pieksen, wenn der Schuh an irgendeiner Stelle drückt, dann sollte man gucken, dass man das behebt, weil sonst läuft man sich eine Blase. Man sollte gucken, das anzusprechen, denn sowas wie, ich habe mein Studium abgebrochen und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie gescheitert, ich hab's nicht gebracht, irgendwie sowas. Ja. Das Gefühl ist ja nicht weg, nur weil man jetzt in einem neuen Ausbildungsbetrieb oder in einem Ausbildungsbetrieb ist. Das hat man vielleicht mitgenommen, nicht vom Best Case auszugehen. Da hat man irgendwie das Gefühl, man muss erstmal was wegstecken. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man merkt, ja, ich wollte doch eigentlich den Studienabschluss und dass man stolz auf mich ist, vielleicht am ehesten meine Eltern, die signifikanten Dritten. Es gibt auch Leute, die empfinden das als eine große Befreiung, aber Unternehmen freuen sich riesig über motivierte, ambitionierte Auszubildende. Wenn da einer sagt, also es ist für mich noch ein bisschen schwer, weil ich immer auch das Gefühl habe, ich wollte doch irgendwie was Großes erreichen, was können wir da machen, dann ist es für Unternehmen sicherlich eine gute Idee zu sagen, dann gucken wir mal, wie du hier Großes erreichen kannst und wie du hier Sachen erreichen kannst. Ja, es ist für Menschen immer ein bisschen schwer, sich das einzugestehen, aber wir wollen alle gerne gut aussehen. Also im optischen, aber auch im übertragenen Sinn. Wir möchten alle gerne Dinge tun, mit denen wir bei anderen gut ankommen. Also wir wollen sozusagen, überspitzt gesagt, gerne Sachen machen, mit denen man gut angeben kann.
Ja.
Angeben ist so ein bisschen negativ behaftet, aber wir wollen Sachen machen, wir wollen gerne positive Rückmeldungen haben. Und wenn wir das Gefühl haben, eine Ausbildung bietet vielleicht nicht das Prestige, was jetzt so ein Studienabschluss hätte, dann spricht es ja dafür, dass wir irgendwie was erreichen wollen, ja, womit wir uns gut zeigen können, und darüber freuen sich Firmen, ne? Ambitionierte Auszubildende, die sagen, ich möchte hier was erreichen, ne? Das ist eigentlich was ganz Tolles, aber dafür muss man irgendwie an diese Schwelle kommen, zu sagen, ja, da geht es eben um Gefühle. Und im Arbeitskontext über Gefühle zu sprechen, das ist nicht so einfach. Im Studienkontext, da hat man auch gar nicht so viel mit den Profs vielleicht direkt zu tun, da macht man das eher mit den Kommilitonen und Freunden aus. Wenn es gut läuft, aber auch mit der Studienberatung, mit der man da offen sprechen kann. Und wenn es ganz gut läuft, dann wissen die auch, dass ein Abbruch auch eine für manche Menschen einfach eine gute Option ist. Oder Profs. Da fällt mir gerade eine gute Geschichte ein, die ich im Ingenieurstudium erlebt habe. Ich bin Ingenieur für Foto- und Medientechnik. Und in meinem Studiengang sind doch relativ viele Leute reingekommen, die eigentlich Fotografie begeistert waren. Viele hatten die Ambition, damit irgendwas Künstlerisches zu machen, aber es ist ein knallharter Ingenieurstudiengang. Da macht man Mathematik, höhere Mathematik, Optik, Physik. Und unser Mathe-Prof, den ich wirklich sehr schätze, und das war richtig toll, der hat nach der zweiten Mathe-Klausur, hat er sich vor die versammelte Mannschaft dargestellt und gesagt, also ich habe mir jetzt die Ergebnisse angeguckt und es ist, viele von ihnen tun sich wirklich schwer damit und sie sollten sich überlegen, ob das hier das Richtige für sie ist. Nicht, weil ich möchte sie hier nicht rausschmeißen, und daran hat ja auch kein Prof ein Interesse, weil es für die Hochschulen wichtig ist, viele Studierende zu haben. Da hat er sich ein Herz gefasst und gesagt, ich will sie hier nicht, das ist kein Appell, ich will sie hier nicht rausschmeißen, ich denke an sie. Sie machen sich's schwer und überlegen sie sich, ob sie nicht irgendwo anders glücklicher werden können, wenn sie sich so schwer mit Mathematik tun. Das wird im dritten und vierten Semester, das wird mehr werden. Und vielleicht können sie sich ein bisschen Schmerz und Anstrengung ersparen und einfach jetzt schon mal gucken, ob es nicht was gibt, was leichter fällt. Das ist habe ich in sehr guter Erinnerung, diesen Appell. Und das wurde ihm aber tatsächlich damals relativ negativ ausgelegt von vielen Studierenden. weil wir eben auch ganz schlecht daran sind, weil wir schnell das Gefühl haben, uns will da einer was wegnehmen. Ja, so von extern ist es manchmal schwer anzunehmen. Da ist wichtig, gut zu reflektieren und die eigenen Gefühle im Blick zu haben. Und wie ich eben sagte, die anzusprechen. Und das ist sicherlich was die Gelingensbedingungen von einer Ausbildung egal mit welchem Hintergrund, ob man direkt aus der Schule, aus einem abgebrochenen Studium oder einem abgeschlossenen Studium oder einer anderen Ausbildung kommt, Kommunikation ist sicherlich einer der wichtigsten Schlüssel für eine erfolgreiche Ausbildung. Das Tolle ist, in der Ausbildung hat man immer unmittelbare Ansprechpartner.
Ja.
Und wenn das gut funktioniert, dann das ist, denke ich, eine wichtige Gelingensbedingung. Das sehen wir eben auch. Ein anderer wichtiger Abbruchgrund ist, dass man das Gefühl hat, man ist da eben nicht gut aufgehoben beim Ausbildungspersonal. Ja. Das funktioniert irgendwie nicht. Da ist die persönliche Ebene eben sehr wichtig.
Kommunikation, aber auch eben Erwartungsmanagement oder die Kombi zu kommunizieren, was man erwartet, ne? Oder was man eigentlich möchte, ja, als Gelingensfaktor. Vielleicht an der Stelle noch, du hast ja auch gesagt, ein häufiger Abbruchsgrund sind falsche Vorstellungen über den Beruf. Würdest du dann, ja, bei der Wahl eines Ausbildungsplatzes für einen Studienabbrechenden, würdest du da sagen, da ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man noch nicht so genaues Bild hat, wo die Reise hingehen soll, vielleicht erstmal ein Praktikum, Schnuppertag auch nicht verkehrt oder?
Absolut. Also das ist für uns, das sehen wir in den Studien, die wir machen zur Berufsorientierung, die Maßnahmen, die gut funktionieren, für Unternehmen, aber auch für junge Menschen, wo wirklich dann der Eindruck entsteht, das passt zu mir oder nicht, das sind die, wo man in direkten Kontakt kommt, wo man die Menschen kennenlernt, das Unternehmen kennenlernt und auch die Tätigkeiten. Das sind unterschiedliche Ebenen von einem Job, die alle wichtig sind. Wenn wir uns anschauen, wie Berufe gewählt werden, dann hat tatsächlich insbesondere das Image des Berufes einen starken Einfluss. Also junge Menschen wählen ihren Beruf offensichtlich stark danach, wie sie damit am Ende aussehen und was sie für einen Eindruck machen und was sie nach außen hin darstellen. Ich sag nochmal diesen Angebefaktor so ein bisschen.
Ja,
Prestige, Prestige, der total wichtig ist. Und wenn man in unmittelbaren Kontakt mit dem Unternehmen kommt, dann kann man einschätzen, wer würde ich denn werden, wenn ich dort arbeite? Das fängt schon bei der Kleidung an. Ne? Kann ich da auch mal ein Hemd tragen? Das ist für manche Leute tatsächlich total wichtig, dass sie auch mal sich schick anziehen können auf der Arbeit, weil das macht Prestige aus, ne? White Collar Jobs, ne? Das sind die Sachen. Und das kann es eben auch in total technischen Berufen geben, weil man mit zwar irgendwie häufig den Blaumann trägt, aber auch mit auf den Kundentermin geht und da was repräsentiert. Diese Aspekte, auch der Appell an Firmen, sowas auch das ganze Spektrum der Tätigkeiten abzubilden und zu gucken, wo kann ich den jungen Menschen das auch bieten, dass sie sich damit gut darstellen können. Wir sehen gerade angesichts der Entwicklung mit Social Media, die kann man so oder so sehen, aber aktuell ist Außendarstellung eine ganz harte Währung unter jungen Menschen und das muss man mitdenken. Aber zurück zu dem, wie komme ich in einen Beruf? Ja, Probearbeiten, Praktikum, in direkten Kontakt kommen, ist das Beste, was man machen kann. Dann kann man zum einen einen richtig guten Eindruck kriegen, passt das zu mir, aber wir neigen auch dazu, das sehr theoretisch anzugehen. Also es gibt so ein, das psychologisch würde man das Phänomen als Maximizing beschreiben. Das heißt, das ist die Tendenz dazu, Dinge zum Maximum zu optimieren. Das kennen wir von uns selbst, wenn wir ein Produkt, ich möchte mir ein neues Smartphone, eine neue Kamera, ein neues Fahrrad kaufen, da gehe ich nicht einfach in den Laden und kaufe das hier, sag, ich möchte ein Fahrrad, ja, das fährt, da gehe ich erstmal ins Netz, da lese ich erstmal ein bisschen, da frage ich meine Freunde, ich möchte gerne das Beste haben oder zumindest das Beste, was ich für mein Geld kriegen kann. Das ist ein Verhalten, was durchaus auch sich auf die Berufswahl übertragen lässt. Ist das wirklich, also dieser Anspruch, es muss wirklich genau das passende, richtige von den Tätigkeiten und so weiter sein, das alles vergessen wir, wenn wir in einer Firma Probe arbeiten und das sind zwei andere Menschen, die ähnlich sind wie ich, mit denen ich mich richtig gut verstehe und das, was wir da zusammen machen, macht auch noch Spaß. Dann kann das irgendwas gewesen sein, wo ich durch Zufall reingestolpert bin. Das hat mit dem, was ich mir vorher überlegt habe, gar nichts mehr zu tun. Es matcht einfach irgendwie. Ja. Und dann bleibe ich da in Anführungszeichen kleben, im besten Sinne. Dann ist diese ganze Theorie hinfällig und deswegen sollten wir uns selbst möglichst viele Chancen geben, sowas zu erleben, irgendwo hinzukommen, wo wir das Gefühl haben, hey, hier passe ich hin. Und das ist am wahrscheinlichsten, wenn wir es nicht in der Theorie, wir recherchieren im Netz und lesen darüber, was genau in diesem Ausbildungsberuf gemacht wird. Das ist natürlich ein ganz guter Filter für eine Vorauswahl, zu gucken, ich suche nach Jobs, in denen nicht irgendwas gemacht wird, was mir überhaupt keinen Spaß macht. eher so rum, eher über Ausschluss zu gehen, nicht zu sagen, weil wenn man gerade wenn man vielfältig interessiert ist, dann wird man sehr viele Dinge finden, die spannend sind, erstmal zu gucken, was fällt denn raus, was auf keinen Fall, und dann vielleicht auch mal andere Wege zu gehen, gar nicht so sehr nach dem Beruf zu gucken, sondern einfach mal zu gucken, wo nach Rahmenbedingungen, wo möchte ich denn leben? Will ich in der Stadt oder auf dem Land leben? Möchte ich hier bleiben, wo ich bin? Vielleicht möchte ich in der Stadt bleiben, wo ich fürs Studium hingezogen bin, weil mir gefällt es hier total gut. Oder möchte ich vielleicht wieder zurück nach Hause? Will ich wieder bei meinen Eltern einziehen? Oder wohne ich noch bei meinen Eltern und möchte das gerne ändern? Ja. Und dann zu schauen, gar nicht so sehr welche Berufe, sondern welche Unternehmen bieten mir das denn? KI hat uns da Quantensprünge nach vorne gebracht, dass man einfach sagen kann, das und das ist für mich wichtig, such mir doch mal raus, wer mir das bieten kann. Welches Unternehmen bietet mir denn an, dass sie mir Wohnraum mit zur Verfügung stellen, weil ich möchte gerne zu Hause raus? Oder welches Unternehmen bietet mir denn irgendwelche Benefits, die für mich wichtig sind? Da sind die Unternehmen inzwischen ja auch, die wissen, sie müssen um Auszubildende werben. Wer bietet mir das, was mich interessiert? Das muss nicht unbedingt mit dem Tätigkeitsbereich zu tun sein. Haben. Das kann eben auch sein, ich möchte gerne in einem richtig großen Laden arbeiten. Ich möchte gerne in einem Konzern, weil das hat Prestige. Oder ich möchte gerne in ein kleines Unternehmen, weil ich möchte das Familiäre und irgendwie das, ich möchte die Leute, die da arbeiten, die möchte ich gerne alle kennen, solche Rahmenbedingungen zu gucken, welche Firmen gibt es denn eigentlich im Umfeld, weil ja, Stellenanzeigen lesen, einfach mal drauf los, gucken, welche Firmen gibt es denn im Dunstkreis. Es gibt so viele Ausbildungsberufe, sich daran zu orientieren, ist vielleicht eher irritierend, wie mit Studienfächern.
Also die Wahl, ne, die ursprüngliche Frage war, was muss man eigentlich bei der Wahl eines Ausbildungsplatzes so berücksichtigen? Und wir stellen fest, es sind viele Faktoren. Ne? Philipp, du sagst, es gibt eben auch noch andere Dinge als die in Anführungsstrichen reine Tätigkeit. Das muss natürlich auch passen, man kann nicht irgendwas machen, Hauptsache man lebt jetzt, keine Ahnung, an seinem Urlaubsort oder ähnliches, aber es sind viele Faktoren, die in die Gleichung mit reinspielen und ein Ergebnis bedingen, das zu einem passt. Das halten wir mal so fest. Du hattest es eingangs auch schon gesagt, ne? Oder ich hatte es gesagt, KOFA hat die Abrechnenden, die Studienabrechnenden als Zielgruppe auf dem Schirm, weil sie eben eine große Gruppe darstellen und mit vielen Kompetenzen ausgestattet sind, die für Betriebe und also auszubildende Betriebe interessant sind. Aber was gibt es vielleicht etwas, was Studierende, Studienzweifelnde, Abbrechende noch über den Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt wissen sollten, was ihnen vielleicht jetzt nochmal den Mut gibt, da in die Sache reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen?
Das erste hatten wir schon gesagt, ihr seid extrem attraktiv für ausbildende Unternehmen aus den genannten Gründen. Menschen, ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, Studien abzubrechen, ihr seid an der Hochschule, ihr seid hochqualifiziert, ihr könnt euch gut selbst organisieren, sonst wärt ihr da nicht hingekommen. Ihr habt Initiative, ihr habt euch irgendwie schon damit auseinandergesetzt, ihr habt schon mal eine Wahl getroffen. Also ihr bringt ganz vieles mit, was Unternehmen interessiert. Gleichzeitig suchen Unternehmen teilweise wirklich händeringend nach Auszubildenden. Der Markt ist für Bewerberinnen, also für euch als Studienabbrechende, extrem gut. Natürlich ist es auch in den Ausbildungsberufen so, dass die gefragtesten Berufe, dass man da nicht einfach hinkommt und jeder nimmt einen mit Handkuss, weil natürlich, ja, es ist bei Dingen, die stark nachgefragt sind, die haben da eine größere Auswahl und können gucken, wen sie nehmen. Aber ihr seid stark gefragt. Ihr seid eine attraktive Zielgruppe für einen Markt, auf dem großer Bedarf herrscht. Also viele Unternehmen kriegen ihre Ausbildungsplätze nicht alle besetzt. Das gilt natürlich nicht für alle Regionen und für alle Berufe, aber im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Und vor diesem Hintergrund lohnt es sich ganz bestimmt, in Kontakt zu kommen mit Projekten oder Ansprechpartnerinnen für die berufliche Bildung, wie Projekt Queraufstiege, aber auch lokale Ansprechpartner von den Industrie- und Handelskammern, von den Handwerkskammern. Es gibt viel Netzwerke, die sich um berufliche Bildung kümmern, weil das sind die Leute, wenn ihr die anruft, dann werdet ihr ganz schnell das Gefühl kriegen, oh wow, die wollen mich gerne. Und das ist so ein Gefühl, das gibt es vielleicht ganz vereinzelt auch im Bereich des Studiums, aber das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man mit Leuten redet und das Gefühl hat, ja, da bin ich total gefragt. Die wollen mich gerne. Oh, super, dass Sie anrufen. Wir haben noch, ich habe hier ein großes Spektrum an Unternehmen, die gerne Studienabbrecher nehmen, sich da total drüber freuen. Ich Ich kann nur appellieren, zum Hörer zu greifen und mit Leuten, die sich auskennen, zu sprechen, weil diese unmittelbare Rückmeldung, das ist was anderes als eine E-Mail. Im Gespräch merkt man schnell, ey, okay, das, da bin ich gefragt. Und das werdet ihr dann auch schnell feststellen. In der Theorie kann man sich immer schön die Ausbildungsmarktzahlen in unseren Studien oder in den Studien vom Bundesinstitut für Berufsbildung angucken. Da sieht man, okay, für viele Unternehmen ist es dramatisch. Ihr seid hochgefragt, überhaupt als ausbildungsinteressierte junge Menschen. Und dann seid ihr auch noch die Hochqualifizierten, die schon mal was gestartet haben. Insofern, ja, das sollten Menschen, die überlegen, ein Studium abzubrechen oder die ein Studium abgebrochen haben, sollten sie wissen, weil allerdings ist es was, was sich in der Theorie schwer nachfühlen lässt. Ich habe ja eben schon ein paar Mal von Emotionen gesprochen, deswegen kann ich immer nur sagen, geht in Kontakt, ruft. Wenn ihr eine Firma vor Ort seht, die euch interessiert, oder ihr kennt noch eine Firma, die euch interessiert, schaut, ob ihr da Ansprechpartnerinnen auf der Seite findet, ruft die an. Dann kann das ganz schnell Selbstläufer werden. Und viele Unternehmen versuchen konkret StudienabbrecherInnen zu erreichen, aber ja, das haben wir in einer großen Studie mal gezeigt, Unternehmen und junge Menschen verpassen sich ganz gerne mal. Das heißt, man sollte als ausbildungsinteressierter Mensch auch gucken, wo sind denn die Unternehmen vielleicht unterwegs, die nutzen vielleicht nicht genau, wenn ich nur die nehme, die ich eh in meiner Timeline in irgendeiner Social-Media-Plattform habe, dann verpasse ich vielleicht die besten Gelegenheiten, nur weil das eben Unternehmen ist, wo gerade jemand nicht diesen Social-Media-Kanal bespielt, aus welchem Grund auch immer, so ein bisschen breiter zu gucken. Aber gefragt seid ihr auf jeden Fall und es gibt tolle Optionen.
Na, das sei unterstrichen und geht raus an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt vielleicht dann nochmal in die praktische Perspektive rein. Ne? Tipps für Studierende bei Bewerbung. Ne? Du hast jetzt gesagt, sie sind gefragt, man möchte sie, man sucht sie. Es gibt ja manchmal Matching-Probleme. Gibt es denn eine Strategie, ein Vorgehen oder was sollte bei der Bewerbung, beim Bewerbungsschreiben berücksichtigt werden aus deiner Perspektive, dass Studierende ja, die gewollt werden, aber auch wirklich gesehen werden? Oder gibt's eine Strategie, die du da vorschlagen würdest?
Das ist, glaube ich, sehr individuell. Wir sehen, dass es eben ganz unterschiedliche Bewerbungsverfahren am Markt gibt. Ne? Es gibt die Konzerne, die selbst für Azubis Assessment Center haben und es gibt den ganz kleinen Betrieb, wo es wirklich einfach alles beim Chef auf dem Tisch landet und man ja zu einem Gespräch kommt. Das heißt, es gibt jetzt nicht den einen Weg, der erfolgversprechend ist. Ich glaube, was ganz wichtig für Menschen ist, die ein Studium abbrechen, das ganz offen zu kommunizieren und das positiv zu kommunizieren, so wie ich es eben gesagt habe. Die eigene Geschichte ganz knapp zu erzählen, also zu sagen, also ich habe ein Studium angefangen aus folgenden Gründen und sich zu überlegen, warum möchte ich das nicht mehr und wie passt das gut dazu, was ich jetzt gerne machen möchte. Und sicherlich die praktischere Orientierung von einer dualen Ausbildung, das sind ja Menschen, die gerne praktischer arbeiten wollen oder unmittelbarer auch eine Rückmeldung haben wollen, die, ja, ich sag mal, Selbstwirksamkeit spüren wollen, die Früchte ihrer Arbeit unmittelbar sehen wollen und schon ins Berufsleben starten wollen. Das sind so Aspekte, die man ganz gut in ein Anschreiben packen kann oder auch inzwischen sind ja auch viele Unternehmen so weit, dass sie sagen, schreibt uns einfach per WhatsApp an, schreibt uns eine E-Mail. Ja. Die formalen Abläufe sind für viele Unternehmen nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig haben wir mit KI tolle Tools, die uns auch helfen, das Wording ein bisschen auf Vordermann zu bringen, wenn wir da unsicher sind und da gut ins Sparring gehen können. Und so kann man sich da sicherlich auch gut unter die Arme greifen lassen, aber selbstbewusst und reflektiert zu sagen, ich komme aus dem Studium und nicht so sehr darüber zu sprechen, warum man ein Studium abbricht, weil das ist gar nicht so wichtig, was die Unternehmen interessiert ist, warum bist du motiviert, zu uns zu kommen. Zu sagen, darum möchte ich gerne bei euch eine Ausbildung machen. Darum interessiert mich das Unternehmen, darum interessiert mich der Beruf. Und das mit dem Studium durchaus nach vorne zu stellen, weil es ein positiver Aspekt ist, aber nicht die negativen Gefühle, die wir vielleicht im Abbruch damit verbinden und die wir auch noch mit uns tragen. Das gehört dahin, wenn wir in einem Unternehmen angekommen sind und auf dieser Vertrauensebene unterwegs sind, das eher als Pluspunkt zu sehen. Ich habe schon mal ein Studium gestartet, jetzt merke ich, was wirklich zu mir passt, ist, glaube ich, das, was ihr mir bietet. Das ist vielleicht so die Storyline, die man so ein bisschen natürlich individuell ausgestalten muss. Aber das ist ja das, was ein Unternehmen interessiert. Warum glaubst du denn, dass du zu uns passt? Und gleichzeitig, das ist aber mein ganz genereller Appell für Bewerbungsprozesse, ist nicht zu verstehen als, ich gehe dahin und muss die davon überzeugen, dass die mich wollen, sondern mit der Haltung da reinzugehen, wir treffen uns, um zu gucken, ob wir zueinander passen. Und das gilt für beide Seiten.
Ja.
Sich ein bisschen auch zu überlegen, was ist mir wichtig und welche Fragen kann ich denen stellen, um zu gucken, ob wir da zusammenpassen. Das ist zum einen einfach für einen selbst vielleicht eine Haltung, die ein bisschen weniger Stress mit sich bringt. Zum anderen für die Unternehmen viel interessanter, wenn die merken, der hat sich oder die hat sich mit uns befasst und stellt auch Fragen, die tatsächlich irgendwie auf einer inhaltlichen Ebene unterwegs sind. Ja, und am Ende ist das Ergebnis wahrscheinlich besser, wenn man davon ausgeht, dass man erstmal guckt, ob's passt.
Ja, super. Also, danke für die Ausführungen. An so vielen Stellen hast du auch immer schon Tipps und Ratschläge mit reingepackt. Ich mache immer am Ende eines solchen Podcasts, frage ich nochmal, hey, hast du denn einen persönlichen Rat? Hast du denn einen Tipp für Menschen in dieser Situation? Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, es sind schon so viele zusammengekommen. Ne? Du hast gesagt, bitte mal Chancen nutzen, auch mal Tätigkeitsfelder und Orte kennenlernen, mal Berufsorientierung, ne? Praktikum, Schnuppertag etc. Ehrlich zu sich selber sein, was passt denn zu mir, wo soll denn für mich die Reise hingehen, was wünsche ich mir eigentlich von einem Alltag, ne? Wir arbeiten viele Stunden in der Woche, das muss passen über Jahre hinweg, auch wenn Veränderungen natürlich immer möglich sind und ja, sich klar machen, man ist hochgefragt, direkt anrufen, direkt mal die Resonanz einholen, das tut gut und ja, wie du auch jetzt am Ende sagtest, selbstbewusst und reflektiert in solche Gespräche gehen und einfach mal erklären, warum man motiviert ist, trotz eines Abbruchs oder Zweifeln an der bisherigen jetzigen Situation in etwas Neues zu starten.
Oder, weil du gerade sagst, trotz eines Abbruchs, so würde ich es noch nicht mal sehen. Ich würde sagen, gerade deswegen. Also gerade das deswegen. Ist ein Abbruch, ist eine Orientierung und eine Entscheidung, die viel Mut erfordert. Und das ist eher, das sollte eher Motivation sein zu sagen, mir ist deutlich geworden, was ich nicht will und das aber übersetzen in einem Anschreiben oder in der Ansprache in, ich weiß besser, was ich will, nämlich zu euch in dieser Ausbildung. Weil ich schon was ausprobiert habe, was nicht so gut gepasst hat. Deswegen, und das ist tatsächlich was Attraktives. Also das ist ein Pluspunkt, würde ich sagen, aus der Unternehmenssicht.
Also Abbruch als Chance und Moment der Selbstwahrwerdung und Erkenntnisgenerierung. Ne? Also es ist natürlich ein Moment, wo man feststellt, wo man hingeht und wo die Reise hingehen soll. Philipp, hast du noch einen letzten, ich meine, du hast auch Abbrüche erlebt, einen letzten persönlichen Rat an eine Person, die vielleicht gerade in der Situation ist und sich trotz all der Ratschläge, die du jetzt gegeben hast, einfach sich nicht so wirklich wohl sicher in ihrer Haut fühlt? Hättest du da was parat?
Das erste ist, würde ich sagen, 5% mehr Mut, sozusagen, wenn man sich fragt, soll ich das machen oder nicht? Und das beziehe ich jetzt nicht auf den Abbruch, sondern eher so auf Bewerbungsprozesse, weil da besteht keine Eile. Aus ein Studium nicht mehr in eine Vorlesung zu gehen, das ist ja einfach eine Unterlassung. Das kann man ja zu jedem Zeitpunkt machen. Man kann einfach sich erstmal Optionen angucken und dabei damit anzufangen.
Okay.
Und die Optionen nicht nur theoretisch anzugucken, sondern wirklich auszuprobieren, also ich sag mal, so zu tun, als würde man auf jeden Fall abbrechen und in eine Ausbildung gehen. Ohne jetzt das Studium abzubrechen. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich das auf jeden Fall machen und verhalte mich so. Das heißt, ich schreibe mal eine Bewerbung. Ich suche mir meinen Betrieb raus, den ich interessant finde, und dann bewerbe ich mich mal. Weil dann wird die Entscheidung vielleicht viel leichter, weil man im Bewerbungsprozess merkt, oder man kommt da rein, kann ja auch sein, dass man merkt, ne, das ist ja eigentlich doch gar nichts für mich. Ne? Vielleicht, da merkt man erst, wie schön es im Studium ist. Da muss ich ja jeden Morgen um Uhrzeit X aufstehen und dann ist man auch orientierter. Aber einfach mal so tun, als würde man auf jeden Fall abbrechen wollen, ohne das letztendlich zu tun und sich auf diesen Weg zu begeben, zu gucken, wo kann ich vielleicht ein Praktikum machen, wenn sich das mit meinem Studium verträgt, oder wo kann ich einfach mal ins Gespräch kommen, mal Stellenanzeigen lesen und nicht so sehr nach den einzelnen Berufen zu gucken, sondern zu gucken, welche Firmen interessieren mich nicht. Ich glaube, da ist man sich selbst ein ganz guter Lotse, zu schauen, wo habe ich vielleicht auch persönliche Kontakte in Firmen, weil viele Hochschulen kooperieren auch mit Unternehmen, aber die Unternehmen haben natürlich nicht nur Interesse an Akademikerinnen. Und wenn man da schon irgendwie weiß, da hat unsere Hochschule eine Kooperation oder so, dann ist das ja schon mal ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Erstmal zu gucken, was weiß ich eigentlich, wo sind die einfachsten Wege? Die mögen wir gerne. Man darf es sich einfach machen. Das ist vielleicht 5% mehr Mut, an den Stellen zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal und mach's aber so, dass ich weich falle, dass ich jetzt nicht erst alles niederreiße und dann erstmal gucke, sondern gucken, was sind die Optionen. Der Philosoph Baruch de Spinoza hat mal gesagt, wir sollten stets so handeln, dass sich unsere Möglichkeiten des weiteren Handelns vervielfältigen. Also zu gucken, nicht erstmal alles abreißen, weil dann komme ich unter Druck, dann sind meine Möglichkeiten gar nicht so groß, weil dann muss ich, sondern zu gucken, wie habe ich möglichst viele Optionen, aus denen ich dann wählen kann. Um die dann wieder einzugrenzen, zu gucken, was passt eigentlich gut. Also mehr Mut, die Dinge auszuprobieren und gerade im so theoretischen mal nicht nur es in der Theorie zu belassen, ins Tun gehen, Firmen anschreiben, Firmen raussuchen, Stellenanzeigen lesen, möglichst, wie du auch super fokussiert hast, möglichst in direkten Austausch kommen, Sachen ausprobieren, es sich dabei einfach machen, erstmal die Low-Hanging-Fruits nehmen, zu sagen, weil viele Menschen neigen dazu, ich habe schon viele Leute beraten bei der Berufswahl, viele Menschen neigen dazu zu denken, wenn ich mich da bewerbe, die verhalten sich, als hätten sie schon den Arbeitsvertrag vor sich liegen, den sie unterschreiben müssten.
Ja.
Aber warum, wenn ich mich da bewerbe, also das sind dann so Argumente, aber wenn, ja, ich will das ja vielleicht gar nicht so richtig, aber das sollte einen nicht davon abhalten, sich zu bewerben, weil bevor man einen Arbeitsvertrag nicht oder bevor die Probezeit in einem neuen Anstellungsverhältnis nicht vorbei ist, hat man noch alle Freiheiten. Da gibt es noch keine Kündigungsfristen. Das heißt, selbst wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist, ist man auch sehr flexibel. Das gilt ja für die Unternehmen auch und das ist für dich eine sehr gute Regelung, weil von beiden Seiten aus es Sinn macht, das mal auszuprobieren. Aber das entscheidet man auch gar nicht an der Stelle, wo man Bewerbungsschreiben oder meine erste E-Mail losschickt. Sich da locker zu machen, zu sagen, okay, ich mach's mir mal einfach, ich probiere das erstmal aus. Ja, das sind vielleicht so die wichtigsten Ratschläge, einfach zu gucken, was sind die einfachsten Wege, sowas mir anzuschauen.
Ja.
Und im besten Fall bleibt man an irgendwas kleben. Im besten Fall ergibt sich eine Möglichkeit und das wird man, wenn man sich Berufsbiografien verschiedener Menschen anguckt, dann hat eigentlich bei allen immer der Zufall eine wichtige Rolle gespielt. Hm. Und dem Zufall eine gute Chance zu geben, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, indem man viele Sachen ausprobiert, die Handlungsoptionen vervielfältigt, dass da irgendeiner dabei ist, die aus welchen Gründen auch immer richtig gut passt, das geht am besten durch Ausprobieren.
Unkommentiert schicke ich diese Ratschläge nach draußen. So vieles ist zusammengekommen. Philipp, danke für das geteilte Wissen und die Einblicke mit deiner ganz eigenen geschulten Perspektive, die insbesondere ja auf Unternehmen, Betriebe sich ja konzentriert, aber dabei eben andere Zielgruppen auch in den Blick nimmt. Wir haben viel erfahren. Warum sind betriebliche Strukturen für Studienzweifelnde und Abbrechende durchaus interessant? Was für Vorteile bietet vielleicht ein Wechsel? Warum sind Studienabbrechende und Zweifler eigentlich so eine interessante Zielgruppe? Und was muss man eigentlich mit sich selber tun, damit man sich nach vorne bringt? Vieles ist dabei, vieles wurde gesagt. Ja, Philipp, ich sage nochmal, danke für deine Zeit, danke für deine Bereitschaft, heute in unseren Podcast zu kommen. Wir bleiben im Kontakt und ich wünsche dir erstmal alles Gute.
Ja, vielen herzlichen Dank, hat mir große Freude gemacht.
Sauber, mach's gut.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Die Initiative Zweifellos – Finde deinen Weg wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Initiative Bildungsketten.